Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 31. Juli und bei mir sind heute Michaela Tix und Carsten Kloth. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, ich glaube, in unserem Redaktionsalltag ist so ein klein bisschen das Sommerloch angekommen. In dieser Woche gab es noch die Kabinettsbeschlüsse zur EEG-Reform und zum Netzanschlusspaket im Bundeskabinett. Wir haben darüber berichtet, hier schon häufig darüber gesprochen. Das müssen wir nicht mehr tun. Ansonsten bestimmt ja so die Sommerdebatte momentan die Personaldiskussion in der CDU. Auch darüber wollen wir nicht reden, auch wenn es da zumindest eine Stelle gibt, an der das Bundeswirtschaftsministerium betroffen ist, mit dem Wechsel der parlamentarischen Staatssekretärin Gitta Connermann ins Digitalministerium. Wir wollen aber eher passend zum Thema Sommer heute auf unsere Sommerinterview-Serie gucken. Das ist ein Format, das haben wir jeden Sommer bei Energate, schon eine gewisse Tradition. Und in diesem Jahr haben wir mit unterschiedlichen Stadtwerken gesprochen unter dem Motto Politik trifft Praxis. Wir sind also ausgeschwärmt, haben Stadtwerke besucht, um mit ihnen zu erörtern, zu diskutieren, wie sich aktuelle politische Entscheidungen vor Ort tatsächlich niederschlagen in der Praxis. Und Michaela, lass uns mal reinstarten. Einige Interviews sind ja schon erschienen und gleich zwei von dir.
Mhm.
Du hast mit zwei Stadtwerken gesprochen über die geplanten Regelungen zur Stilllegung von Gasnetzen im Zuge der anstehenden Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, die noch nicht den offiziellen Weg ins Bundeskabinett und darüber hinaus gefunden hat. Also vor der Sommerpause hat das nicht mehr geklappt, da finden nur Diskussionen statt. Trotzdem sind Eckpunkte bekannt und die Branche guckt natürlich da drauf. Du hast gesprochen einmal mit den Stadtwerken Trier und dann mit den Stadtwerken Warendorf.
Ja, da fragst du dich bestimmt, warum ausgerechnet die beiden?
Das ist natürlich schon mal, genau, das ist eine gute Frage, damit können wir mal reinstarten. Trier ist ja klar, ist ja mein Heimatbundesland, da muss man natürlich, aber Warendorf, da müssen wir erstmal auf der Landkarte
natürlich
gucken, wo ist das? Aber erzähl uns mal, warum mit den beiden?
Trier natürlich nicht nur, weil es aus deiner Heimat das Stadtwerk in der Nähe sich ansiedelt, sondern auch, weil die einen sehr interessanten Blick auf das Gasnetz haben. Also ich habe mir wirklich explizit zwei Stadtwerke rausgesucht, die sehr unterschiedlich auf ihr Gasnetz schauen, auf die Zukunft ihrer Gasnetze und ja, zwei durchaus unterschiedliche Ansätze angehen. Bei Trier ist es so, da ist die Wärmeplanung durch. Das ist eine große Stadt, über 100.000 Einwohner. Da müssen die natürlich auch schon fertig sein. Das heißt, da ist der Weg schon relativ klar. Auch Warendorf ist mit seiner kommunalen Wärmeplanung auf den Weg. Da ist spannend, da war ich auch schon mal vor Ort. Die bauen halt mitten in einer historischen Altstadt ein Fernwärmenetz. Das ist eher ungewöhnlich. Viele bauen ja nun aus und die Aufgabe, wirklich historisches Kopfsteinpflaster aufzureißen, um da dem Gasnetz Konkurrenz zu machen ein Stück weit und das dann perspektivisch abzulösen, ist schon eher eine Ausnahme, kann man sagen. Es machen natürlich trotzdem einige. Aber da ist man schon fleißig am Buddeln und mit beiden Stadtwerken habe ich halt über die ENWG-Novelle gesprochen.
Sprichst ja direkt schon mal einen interessanten Punkt an. Beides Städte mit einer historischen Altstadt und beide finden da einen ganz anderen Weg, weil die Stadtwerke Trier, die wollen mit ihrer historischen Altstadt und der Wärmeversorgung ja ganz anders umgehen.
Da gibt es eine ganz klare Aussage, ein schönes Zitat: Nur weil Wärmenetze hip sind, bauen wir sie nicht im großflächigen Bereich. Einfach aus Kostengründen. Also der Stadtwerkechef, Vorstandschef Arndt Müller, Alleinvorstand, guckt da sehr skeptischer eher als andere Stadtwerke drauf, schaut sich genau an, wo machen Wärmenetze Sinn. Oder wo ergeben sie auch wirtschaftlich Sinn? Bei denen ist es einfach so, in der Altstadt sehen sie das nicht. Und an einem zweiten Teil, da gab es vor 5 Jahren eine Flutkatastrophe, wurde auch nochmal fleißig ins Gasnetz investiert. Das heißt, beide Gebiete, die ungefähr noch, sagen wir, für ungefähr ein Drittel des Gasnetzes noch stehen, sollen erhalten bleiben. Die sind auch schon als Biomethangebiete ausgewiesen. Das ist dann in der kommunalen Wärmeplanung, macht man ja die farbige Karten auf, wo könnte die Fernwärme hinkommen, wo könnte das Gasnetz bleiben. Bei vielen wird das Gasnetz ja nicht in so großer Dimension bleiben. Der große Grund, warum das bei denen vielleicht anders betrachtet wird als bei anderen Stadtwerken, ist, dass die schon sehr viele Biomethananlagen in Betrieb haben. Ich glaube, 7, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, sind in Betrieb. Weitere sollen hinzukommen. Und die Idee bei denen ist wirklich, ein Gasnetz auch als Speicher zu nutzen. Das heißt, Biomethan wird im Sommer sehr viel erzeugt. Das Gasnetz wird als Speicher benutzt und im Winter wird das Biomethan ausgespeichert für die Kraftwerke, für die Blockheizkraftwerke. Und damit können die Stadtwerke sowohl Wärme erzeugen als auch Strom. Und natürlich auch in den Bereichen, wo das Gasnetz natürlich noch liegt, natürlich auch die Kunden, die dann bei der Gastherme bleiben wollen, also in der Innenstadt oder bleiben müssen, weil da kommt ja kein Fernwärmenetz hin und da bietet sich auch die Wärmepumpe wahrscheinlich nicht an. Genau, das ist deren Lösung quasi. Ne? Ein Drittel des Gasnetzes ist schon viel und sie brauchen auch große Biomethanmengen. Das muss sich verdreifachen, das ist schon eine Ansage. Habe natürlich auch gefragt, was macht das mit den Kosten, weil es gibt ja sehr große Befürchtungen, die Gasnetzentgelte explodieren, die Kosten für die grünen Gase, die laufen aus dem Ruder. Aber da hat Herr Müller ganz klar gesagt, also der Vorstandschef, nee, das sieht er nicht so. Er glaubt klar, es gibt Kostensteigerungen, aber sie würden das einfach, sie stellen sich drauf ein und wollen selber erzeugen und diesen Sonderweg gehen.
Das ist ein interessanter Punkt. Vor 3, 4, 5 Jahren wurde eher noch über Wasserstoff als Option für den Weiterbetrieb von Gasnetzen diskutiert. Das zeigt sich momentan zumindest, dass es auch ein recht teures, kompliziertes Unterfangen sein könnte. Der Wasserstoffhochlauf geht bei weitem nicht so voran, wie ursprünglich mal erhofft. Für viele ist jetzt das Thema Biomethan eben auch ein neu aufgekommenes Zukunftsthema. Aber du sagst in Trier eben nicht, weil die haben schon ihre Erfahrung gemacht. Und wenn wir jetzt auf die Debatte im gesamten Bundesgebiet schauen, wird ja gerade oft über die Kosten diskutiert. Und wir haben ja auch mit anderen Stadtwerken gesprochen, die das Thema Biomethan eher kritisch sehen aus Kostengründen. Aber in Trier sagt Arndt Müller auf Basis bereits getätigter Erfahrungen, also eine Kostenexplosion sieht er nicht.
Genau, das kann man ganz klar so sagen. Jetzt schwenken wir aufs andere Stadtwerk rüber, Warendorf in Nordrhein-Westfalen. Auch das ist eigentlich ein ländlicher Raum, wo man denken könnte, Biomethan könnte eine Rolle spielen. Aber da gibt es bisher noch keine Anlage. Und bis auf lose Anfragen tatsächlich, dass sich Landwirte mal locker überlegt haben, können wir vielleicht mal machen, ist da noch nicht viel passiert. Und deswegen ist da der Weg der andere. Ne? Also sie wollen es nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht der Plan A. Sondern der Plan A ist da ganz klar die Fernwärme erstmal im Innenstadtbereich. Also wir bauen eine große Flusswärmepumpe, der dieses Netz 100% grün speisen wird. Dafür wird ganz viel gebuddelt. Das sorgt auch nicht nur für glückliche Zufriedenheit, weil natürlich ist ja die Baustellenbelastung vor Ort enorm. Die Gewerbegeschäfte vor Ort leiden natürlich unter den Baustellen. Und die große Aufgabe jetzt nochmal auch den Fernwärmevertrieb voranzubringen, dass sich wirklich auch Leute anschließen, weil auch für einen Anschlusszwang hat man sich dort trotz der großen Investition nicht entschieden. Das heißt, die Wärme muss mit ihrem Preis überzeugen. Das ist ungefähr 16 Cent, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, mit der man da jetzt in den Vertrieb reingeht und versucht, von der Gasheizung wegzulocken.
Auch bei der Wärme haben wir natürlich, bei den Fernwärmenetzen haben wir natürlich auch ein Kostenthema, ne, das vielleicht manchmal sogar noch unterschätzt wird, weil auch die Dekarbonisierung der Wärme wird auf jeden Fall ein kostspieliges Unterfangen. Und auch da muss ich ja erstmal erweisen, dass das ja mit einem vernünftigen Kostenlevel überhaupt erreichbar ist. 16 Cent, sagst du, das ist auf jeden Fall schon mal ein Aufschlag im Vergleich zu dem, was dort heute vermutlich gezahlt wird.
Das ist richtig. Andererseits spart man sich natürlich die Gastherme, die man vielleicht selber reparieren muss. Es ist ja immer so ein Rundum-Paket tatsächlich, dass auch die Wartung, Schornsteinfegerkosten, alles wegfallen. Das muss man natürlich gegenrechnen, auch dass man vielleicht weniger Aufwand und Ärger hat. Aber natürlich ist es ein Betrag, über den man erstmal nachdenken muss. Es muss sich jetzt einfach im Wettbewerb behaupten. Da ist man noch ganz zuversichtlich. Ein bisschen, was jetzt ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist das Gebäudemodernisierungsgesetz, weil der Pfad war ja eigentlich klar. Ne? Gasheizung ist ein Auslaufmodell. Wir brauchen 65% erneuerbare oder klimaneutrale Wärme halt auch in den dezentralen Heizungen. Diese Vorgabe ist gefallen. Dadurch wird der Fernwärmevertrieb natürlich auch wieder ein Stück weit schwieriger. Aber lass mich auch noch kurz auf unser Thema kommen. Wir wollten ja schauen, was macht der Gesetzentwurf mit den Stadtwerken vor Ort? Also in dem Gesetzentwurf sind ja so drei große Brocken drin. Im Endeffekt, der Netzbetreiber darf es selber entscheiden oder soll es auch planen, soll dafür regelmäßige Pläne aufstellen, mindestens alle 4 Jahre einen Plan zeichnen. Was passiert mit dem Gasnetz? Wird es auf Biomethan umgestellt? Wird es stillgelegt? Kommt vielleicht ein Wasserstoffnetz? Auch dafür muss man Pläne erstellen. Die zweite Sache, die auch sehr kontrovers diskutiert wurde, auch von vielen Stadtwerken, also wir haben zum Beispiel in den Stadtwerken Essen gesprochen, die haben sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, gesagt, wenn ich jetzt 10 Jahre im Voraus ankündigen muss, dass ich, wenn ich ein Netz stilllegen muss, dann bindet mir das bei der Netzplanung so ein bisschen die Hände. Weil ich muss ja jetzt zum Beispiel, wenn ich 2035 einen Strang stilllegen muss, müsste ich ja jetzt schon die ersten Briefe verschicken. Ne? Das ist natürlich für die Unternehmen schon schwierig in der Praxis umzusetzen. Ich habe beide Stadtwerke gefragt. Beide haben ja auch sehr unterschiedliche Perspektiven. Aber von beiden kam so das Signal, ja, sie könnten das im Sinne der Kunden schon durchaus verstehen. Beide wollen auch sehr früh natürlich mit ihren Stadtwerken sprechen. Trier macht das auch. Und die sagen auch selbst, wenn ich jetzt irgendwo eine Netzerneuerung ansteht und ich muss noch Geld reinpumpen, dann wäre ich ja, ne, das wäre ja natürlich fatal, weil ich investiere jetzt nicht jetzt, um in 10 Jahren dann diesen Streckenteil stillzulegen. Und da ist man auch schon relativ weit mit dem Thema, wie kommuniziere ich gegenüber den Kunden? Ich habe diese 10-Jahresfrist sicher. Aber der Stadtwerke Trier-Chef sagt, er braucht eine Alternative. Er kann nicht nur sagen, so, in 10 Jahren ist jetzt hier Schluss, sondern er möchte einen Plan B anbieten, vor allem für die Haushalte, die es sich nicht leisten können, eine Wärmepumpe zu betreiben und das selbst das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Die machen gerade ein großes Kooperationsprojekt mit Innungsbetrieben, mit dem Handwerk. Und der große Plan ist, und das ist, glaube ich, eine Besonderheit, auf Kosten der Stadtwerke werden Energieberater dann in die Häuser gehen, die betroffen sind, wo das Gasnetz keine Rolle mehr spielen kann aus wirtschaftlichen Gründen. Da wird ein Check gemacht. Ist die Immobilie, kommt die dafür in Frage, auf eine Wärmepumpe umzurüsten? Was müsste man vielleicht auch vorher noch tun, dass das überhaupt möglich wird? Reichen die Heizkörper aus, ne, um das Haus dann noch warm zu kriegen? Da muss man ja manchmal doch noch Geld in die Hand nehmen. Und die Idee ist einfach, es gibt einen Plan B, damit mir das ganze Thema nicht kommunikativ um die Ohren fliegt, weil wir erinnern uns alle, in Augsburg kamen die ersten Briefe und da hat es die Schlagzeile, eine Großstadt dreht den Heizhahn ab, ist wirklich in die Bildzeitung geschafft. Also da sind, glaube ich, die Stadtwerke schon vorgewarnt, sie müssen vorsichtig kommunizieren, sie müssen vielleicht einen Plan B anbieten, es muss viel gesprochen werden. Natürlich wird das auch nicht alles reibungslos über die Bühne gehen. Also die schönen Bürger, die sich da total gegen wehren, die wird es auch immer geben. Es gibt auch heute noch Leute, die auch eine Kohleheizung und Briketts tatsächlich sich teilweise in ihrer Heizung schaffen. Aber im Endeffekt geht es darum, gut zu kommunizieren. Und das haben beide gesagt, sie kommen mit dieser 10-Jahres-Frist, kommen sie klar. Mhm. Vielleicht noch ein anderes interessantes Thema. Die Rohre dürfen ja im Boden liegen bleiben. Auch da war völlige Übereinstimmung. Alles andere wäre absoluter Nonsens gewesen. Wir reißen ja nicht in Deutschland alle Straßen, Autobahnen, Straßen auf, um da die Gasrohre wieder rauszunehmen. Und auch der Plan B ist es ja, diese Rohre nicht nur einfach im Boden verrotten zu lassen, sondern einfach damit auch noch was zu machen. Also zum Beispiel Glasfaserkabel da durchzulegen. Das wird jetzt vereinzelt an Stellen schon gemacht, aber das können sich auch beide vorstellen, dass man da noch eine gute Nachnutzung hinbekommt. Drittes Thema vielleicht ganz kurz noch, um das aber auch abzuschließen. Biomethananschlüsse werden ja sehr heiß und kontrovers diskutiert. Im EMW-Entwurf ist es so, dass nur eine Garantie besteht für Biomethananlagen, dass die dann 10 Jahre weiter zu betreiben, wenn die neu ans Netz kommen. Da sind beide Stadtwerke nicht betroffen. Ne? Also man nimmt das immer so wahr, dass in vielen Orten in Deutschland noch sehr viele Anträge kommen, die dann auch die Stilllegung erschweren. Ne? Wenn da 7 Leute Stange stehen, um noch eine Biomethananlage ins Netz zu bekommen und ich möchte eigentlich als Netzbetreiber diesen Strang stilllegen, dann habe ich natürlich ein Problem. Das ist bei beiden Stadtwerken aber nicht der Fall. Bei Trier, weil sie halt selbst schon sehr viel betreiben und da jetzt keine Konkurrenz natürlich und nochmal unter der Tür schlummert. Und bei Warndorf, wie gesagt, ist es so, dass es bisher kein Interesse gibt für Biomethananlagen. Aber das ist ein Thema, das andere Stadtwerke wirklich betrifft oder Netzbetreiber in Deutschland und darüber berichten wir auch immer wieder im Energate Messenger.
Ja, insgesamt natürlich das Thema Wärmetransformation ein sehr, sehr sensibles Thema, gerade auch vor dem Hintergrund des Gebäudeenergiegesetzes, als das Stichwort Heizungs- oder Wärmepumpenzwang irgendwie aufkam. Du hast es ja auch gerade gesagt, die Stadtwerke verzichten auf einen Fernwärmeanschlusszwang. Das hören wir auch ganz, ganz viel, auch bei anderen Gesprächen natürlich, dass die Stadtwerke da sehr, sehr vorsichtig sind. Und du hast auch das Gebäudemodernisierungsgesetz ja gerade auch nochmal angesprochen. Mein Sommerinterview ist noch nicht erschienen. Das wird jetzt in den nächsten 1-2 Wochen dann auch passieren. Ich habe mit der Energieversorgung Halle gesprochen über das Gebäudemodernisierungsgesetz, aber auch über die Wärmeplanung. Und in Halle sind sie eher im Team Warendorf sozusagen. Sehr, sehr klarer Pfad, Fernwärmenetze und Wärmepumpe und Gasnetzstilllegungsplan ist ganz eindeutig vorgesehen. Im Prinzip fast keine Weiternutzung des Gasnetzes. Die sind eben auch für diese Stilllegung. Ich glaube, das wird jedes Stadtwerk sagen, dass man natürlich die Rohre nicht aus dem Boden holt, weil Leerrohre sind in Städten natürlich auch ein kostbares Gut, die nutzen zu können, gerade angesichts des bevorstehenden Glasfasernetzausbaus. Und Tenor in Halle war vor allem mit Blick auf das Gebäudemodernisierungsgesetz, dass neue Verunsicherung entsteht. Also wir haben ja einen riesen Aufschrei gehabt beim Gebäudeenergiegesetz. Und ich habe jetzt nicht nur aus Halle, sondern auch von anderen Stadtwerken gehört mittlerweile, dass die Leute haben sich aber doch auch irgendwie ein Stück weit damit abgefunden und auch sich auf den Pfad begeben. Und dieser Pfad wird jetzt wieder gestört, weil eine neue Verunsicherung reinkommt. Wir waren in dieser Woche auch beim neuen Entega-Chef vor Ort zum Interview, nicht im Rahmen unserer Sommerserie. Das Interview wird auch in den nächsten Tagen dann bei uns erscheinen. Da haben wir das auch gehört. Es ist viel Verunsicherung entstanden, weil die Leute jetzt tatsächlich einfach nicht mehr wissen, was mache ich denn jetzt? Vorher war der Pfad halt etwas klarer und es wird teilweise das Gebäudemodernisierungsgesetz eher als etwas störend empfunden. Vor allem auch, weil natürlich die neue Grüngasquote kommt und Stadtwerke, die für sich einen klaren Pfad gemacht haben, wir werden weitgehend aus der Nutzung des Gasnetzes aussteigen, kriegen natürlich jetzt trotzdem diese Last auferlegt, künftig grüne Gase ins Gasnetz einzuspeisen. Und ich habe da viel Unzufriedenheit vernommen, aber wie gesagt, das Interview erscheint dann noch. Deine Interviews sind schon erschienen und bevor wir auf ein Interview mit Carsten gucken, das heute erscheint, geben wir einmal kurz ab für eine Marktinformation.
Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien werden präzise Wetterdaten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für die Energiewirtschaft. Sie helfen, Netze stabil zu betreiben, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Energiehandel zu optimieren. Im Energy Deep Dive vor Ort, gemeinsam mit Meteomatics, diskutieren Expertinnen und Experten unter dem Titel »Steigende Relevanz von Wetterdaten als Gamechanger für die Energiewende«, wie hochauflösende Wetterdaten die Energiewirtschaft unterstützen. Die Veranstaltung findet am 24. September 2026 in Berlin statt. Kostenlose Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, dann sind wir wieder zurück. Carsten, ich habe gerade vor der Pause gesagt, ich habe ein Interview geführt zum Thema Gebäudemodernisierungsgesetz, das eher sehr kritisch gesehen wurde. Du warst bei den Stadtwerken Osnabrück. Du hast dort mit dem Vorstandsvorsitzenden Daniel Warschow gesprochen. Welches Gesetz war dein Thema?
Mein Thema war das Netzpaket vor allen Dingen. Wir haben auch generell über andere Themen gesprochen und vor allen Dingen über eine Studie, die zusammen mit Arthur D. Little gerade erstellt wird, über die Anbindung von Batterienspeichern im Netz, inwieweit diese dem Netz dienen können. Deswegen war es im Prinzip ein Doppelinterview zusammen mit Olaf Geier von Arthur D. Little. Aber ja, Aufhänger war das Netzpaket und ja, da gab es jetzt gar nicht so große Unzufriedenheit, kann man sagen. Also Daniel Warschow sagt, das geht alles grundsätzlich schon in die richtige Richtung. Natürlich aus seiner Sicht ist noch wichtiger das angekündigte Verteilnetzpaket der Bundesregierung, was uns dann auch dieses Jahr noch beschäftigen wird. Aber auch das Netzpaket hat er, sagen wir mal, durchaus wohlwollend betrachtet. Klar, es gäbe auch ein weinendes Auge hier und da, aber grundsätzlich findet er es positiv, dass die Anschlusskapazitäten auf Basis der maximalen Spitzen der letzten 3 Jahren quasi jetzt gedeckelt werden können. Also er sagt, dass es schon heute erhebliche Reserven und Puffer in Netzanschlussleistungen eingeplant sind von den Kunden, oft weil diese gar nicht wissen, welche Leistungen sie eigentlich bestellt haben und weil es eben kein wirklicher Engpass oder Kostentreiber war. Und ja, dass in Zukunft, sagen wir mal, ungenutzte Kapazitäten freigegeben werden können, das bewertet er durchaus positiv. Wir haben, wie gesagt, auch über andere Themen gesprochen. Es gab auch Parallelen zu den Interviews, die wir vorhin besprochen haben. Netzausbau, also vielleicht noch der Hinweis, Osnabrück investiert ins Stromnetz bis 2031 120 bis 130 Millionen Euro, aber auch ins Wassernetz beispielsweise. Und diese Themen Akzeptanz in der Bevölkerung, Bürokratie, Zusammenarbeit mit der Stadt, das ist natürlich auch ein Thema, was dort umtreibt.
Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt, den du nochmal ansprichst. Sozusagen, wir gucken ja bei dem Netzanschlusspaket auch in unserer Berichterstattung ganz viel auf den Neuanschluss. Aber tatsächlich ist da ja ein Aspekt auch enthalten, bestehende Anschlüsse effizienter zu nutzen. Und ich glaube, das hat Daniel Warschow ziemlich deutlich gesagt, dass es natürlich auch bei bestehenden Anschlüssen einfach Kapazitäten gibt, die gar nicht genutzt werden und die bisher nach aktueller Rechtsprechung eben auch nicht genutzt werden können. Und das wird mit dem Netzpaket dann in Teilen könnte es geändert werden. Ungenutzte Kapazitäten würden wieder frei für andere Nutzer, also durchaus ein sehr positiver Aspekt. Klar, Osnabrück, das ist ein städtischer Netzbetreiber, der hat natürlich jetzt auch mit anderen Themen, ja, der Redispatch-Vorbehalt, wo es um den Anschluss von erneuerbaren Energienanlagen geht, ist in Osnabrück wahrscheinlich weniger ein Thema. Wie es mit Rechenzentren ist, weiß ich nicht. Aber Batterien sind für Osnabrück ein Thema, aber die haben auch einen besonderen Blick drauf geworfen, weil Netzbetreiber, die über Batteriespeicher reden, das ist meistens eher eine kritische Sichtweise. Die Stadtwerke Osnabrück haben aber zusammen mit Arthur D. Little, du hast es gerade erwähnt, eine Studie erstellt, wo die eher auf die Chancen gucken. Inwiefern?
Genau, es ist eine Studie, die wird gerade noch finalisiert und wir haben es jetzt exklusiv einige erste Ergebnisse quasi genannt bekommen. Sie haben sich zwei Use Cases betrachtet. Einmal ein Spannungsproblem bei einer PV-Anlage, wo der klassische Netzausbau von 3,8 Kilometer erforderlich wäre. Und das andere Lastprobleme bei einem LKW-Ladepark wären eigentlich auch 5 Kilometer Netzausbau erforderlich. Und Ergebnis, oh Wunder, es ist technisch möglich und wirtschaftlich Sinn, dort auf Batteriespeicher zu setzen. In den Fallbeispielen lägen die Kosten zwischen 50% und 80% unter den Kosten des klassischen Netzausbaus. Und ebenfalls spannend, ein Batteriespeicher ist rund 2 bis 3 Jahre schneller zu bauen als der Netzausbau. Also das geht da in eine klare Richtung, dass man hier tatsächlich viel Netzausbau sich sparen könnte durch die Einbindung von Batteriespeichern.
Klingt super, also ja, günstiger, schneller, also eigentlich ja, würde man sagen sofort machen, aber ist alles so ganz einfach oder gibt es auch Hürden?
Ja, wir haben vor allen Dingen noch die regulatorischen Hürden, also Batteriespeicher im Verteilnetz, die sind im Prinzip quasi noch nicht vorgesehen oder anerkannt und regulatorisch auch nicht gleichgestellt mit dem Netzausbau. Also die Vorschläge gehen in die Richtung, dass die Netzdienlichkeit vergütet werden müsste, honoriert werden müsste in irgendeiner Form. Also da haben wir Markt und Netz, da haben wir einfach noch unterschiedliche Logiken. Und ja, im Gespräch kristallisierten sich dann so zwei Vorschläge heraus, dass man einerseits könnte man sozusagen mit einem Multi-Use-Ansatz Netzdienlichkeit bei jedem Batteriespeicher im Netz vorsehen und auch vergüten. Und andererseits könnte man auch sagen, lieber Netzbetreiber, bau einfach Speicher, investier da drin, wenn du ihn rein netzdienlich betreiben darfst. Du vermeidest damit dann die Kosten und den zeitintensiven Netzausbau, aber du darfst ihn noch nicht marktlich einsetzen. Und das müsste dann über einen zweiten Schritt erfolgen, dass man sagt, schreibt man aus. Heute ist es einfach grundsätzlich vorgeschrieben, das auszuschreiben. Und da gibt es einige Hürden einfach in dem Punkt.
Okay, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Angang. Ich finde auch, kann man nochmal drauf gucken, dass es heißt, so 2 bis 3 Jahre schneller ist der Batteriespeicher gebaut. Da hätte ich vielleicht sogar noch mehr Zeitvorteil erwartet. Aber ja, die Studie erscheint dann demnächst, dein Interview erscheint heute und da lohnt es sich auf jeden Fall reinzulesen. Ja, und ich glaube, dann sind wir schon am Ende unserer Sonderfolge im Prinzip zu unseren Sommerinterviews, aber momentan trotz Sommerloch erscheinen natürlich nicht nur Sommerinterviews bei uns, sondern noch ein paar andere Themen. Habt ihr für unsere Hörerinnen und Hörer noch Leseempfehlungen mitgebracht?
Kann auf jeden Fall empfehlen, auf die Artikel meines Kollegen Thorsten Tschechanowski draufzuschauen. Der hat einfach nochmal geschaut. Mehrere Marktteilnehmer haben sich zu Wort gemeldet diese Woche. Nochmal auf die leeren Gasspeicher in Deutschland geblickt. Wie kriegen wir die noch voll? Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Die Botschaft ist, theoretisch geht das noch alles, auch wenn der Iran-Krieg uns weiter in Atem hält und den Gashandel vor allem in Atem hält und die Preise hochhält. Aber es wird ein Stück weit schwieriger. Die Konkurrenz um LNG-Mengen ist durchaus hoch und die Einspeicherung wird teuer. Da einfach mal reinlesen, lohnt sich.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall, trotz hoher Temperaturen den Winter nicht zu vergessen. Das könnte ja durchaus noch eine herausfordernde Situation werden. Carsten, welche Leseempfehlung hast du mitgebracht?
Naja, wer sozusagen die Schnauze noch nicht voll hat vom Thema, der kann natürlich unsere komplette Berichterstattung über Netzpaket und EEG-Novelle sich anschauen. Das haben wir jetzt eng begleitet mit dem Kabinettsbeschluss mit der Verbändeanhörung, den Stellungnahmen bis hin zu einem Kommentar. Es wird uns ja alles weiter beschäftigen. Das parlamentarische Verfahren fängt erst an. Aber ich denke auch, das ist ein Blick wert durchaus.
Ja, und ein Blick wert ist auch in einem Artikel von unserem Kollegen Ron David Heinen, der sich die verschiedenen Kapazitätsmärkte in der EU angeguckt hat. Als Vorbild für Deutschland wird ja oft Belgien genannt, aber es gibt eben auch andere Kapazitätsmärkte in Spanien, Tschechien, Frankreich, Niederlanden. Und Ron hat drauf geguckt, hat mal analysiert, was Deutschland daraus lernen kann. Aber ich finde auch ein ganz interessanter Punkt, er hat sich auch die Genehmigungsdauern durch die EU-Kommission mal angeguckt. Die sind sehr unterschiedlich, aber wenn man das liest, dann wird einem nochmal in Erinnerung gerufen, wir haben noch keine EU-rechtliche Genehmigung für das neue Strom-VKG, das die Kraftwerksausschreibung in die Wege leiten soll. Und in 6 Wochen soll schon die erste Ausschreibung stattfinden. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, das uns im Sommer beschäftigen wird. Und ich gebe gerne auch eine Hörempfehlung mit, denn in der kommenden Woche erscheint eine neue Nachgefragt-Folge unseres Podcasts. Ich habe gesprochen mit Florian Heise von Retwin Energy. Das ist Analytics-Unternehmen, das Wirtschaftlichkeitsanalysen für Batteriespeicher, da sind wir wieder beim Thema, unternimmt mit Hilfe von digitalen Zwillingen. Ein interessantes Gespräch erscheint in der kommenden Woche, da gerne mal reinhören. Und es lohnt sich umso mehr da reinzuhören, weil wir mit der heutigen News-Update-Folge in eine Sommerpause gehen. Das nächste News-Update erscheint am 21. August. Wir begeben uns teilweise in den Urlaub und dann erscheint die nächste Folge am 21. August. Bis dahin wünschen wir einen ganz, ganz schönen Sommer. Wer in den Urlaub fährt, natürlich eine gute Erholung, eine schöne Zeit. Und wir freuen uns dann, wenn wir uns wieder hier hören. Gut erholt und frisch. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.